Ja, mein Predigtrhythmus hatte sich ein bisschen geändert, habt ihr vielleicht gemerkt. Ja, ich bin jetzt mal 14 Tage nicht da, jetzt bin ich also wieder im Rhythmus. Das hing damit zusammen, dass ich, dass wir auf dem Kassberg in Chemnitz ja die ökumenische Bibelwoche hatten. Und da haben wir immer einen Kanzeltausch. Ja, so ringherum. Und da war ich vor 14 Tagen ja dran, wo ich eigentlich jetzt hier gewesen wäre. Deswegen hat sich das ein bisschen verschoben. Und also ich bin jetzt, muss ich so sagen, persönlich nicht so besonders ökumenorientiert. Da habe ich so ein bisschen meine Fragen. Aber in diesem Rahmen, wir machen das ja schon ein paar Jahre, ich bin schon ein paar Jahre da eingebunden im Kassberg. Das sind so 6 Gemeinden, ja, 2 evangelisch-lutherische, eine katholische Heilsarmee, Methodisten und wir als Baptisten sind da zusammen. Das ist eigentlich immer ganz interessant. Ja, auch wenn natürlich manches auch fraglich ist, was da so bei Ökumene geäußert wird. Aber man kennt sich da und das ist mal ganz gut, da zusammenzukommen. Und das große Thema über dieser Bibelwoche, ökumenischen Bibelwoche hieß Kirche träumen. Ich habe da auch ein Bild mitgebracht. Das jetzt? Ja, genau, da ist es. Kirche träumen, ja, fand ich sehr interessant. Und ich war zum Kanzeltausch mal in der Jakobikirche. Das ist die da hinterm Rathaus in Chemnitz, ne, wenn ihr die kennt. Und der Stil ist ja ganz anders, das ist ja evangelisch-lutherisch da und Menschen gehen auch ein bisschen anders miteinander um, als wir das jetzt vielleicht gewohnt sind. Wahrscheinlich sind auch so die inneren Ansprüche an Gemeinschaft da ein bisschen anders. Ja, und ich hätte mal am liebsten so in die Bänke da hinein gefragt, so in der Kirche, ja, also was Sie denn so für Träume haben, wie so Kirche aussehen sollte oder aussehen kann. Natürlich in so einem feierlichen Rahmen eines lutherischen Gottesdienstes, so mit Liturgie und so, nicht so möglich. Ja. Und aber ich habe diese Frage auch so natürlich für mich ein Stück mitgenommen. Ja. Hat uns ja dann die Woche auch begleitet. Welche Träume habe ich denn so, ne, für Gemeinde oder für Kirche? Also Kirche ist ja jetzt kein Kampfbegriff, sondern Kirche kommt ja von dem griechischen Kirke und heißt dem Herrn gehörig. Ja, also das ist jetzt nichts Schlimmes, Kirche zu sagen. Muss man am Rand. Ja, und vielleicht ist es auch mal gut, mal so über die eigene Denomination hinauszuschauen und zu sagen, wie ist denn das so, ne, mit Kirche und Gemeinschaft? Wie kann das aussehen, damit sie dann für andere Menschen attraktiv und anziehend ist, ja, oder auch wird? Ich meine, außerhalb unserer kirchlich-christlichen Subkultur ist ein völlig Pumpe hier, ob da lutherisch dran steht oder katholisch, die haben sowieso alle in den Topf. Und so eine Frage, die hat mich schon ein bisschen beschäftigt, die hat mich mitgenommen. Wie kann also Kirche Heimat werden für die, die zum Glauben finden? Und dürfen wir uns diese Frage auch stellen? Ja, dürfen wir träumen, was unsere Gemeinde denn sein kann, in unserem Rahmen, aber auch im größeren Rahmen? Wir sind ja auch gerade im Prozess, so ein bisschen empfinde ich jedenfalls, der unsere Verbindung auch zu unserer evangelisch-lutherischen Ortsgemeinde hier in Hartmannsdorf ja doch ein bisschen verstärkt. Wir haben mehr Kontakte miteinander, reden öfter miteinander, planen auch manches miteinander, was ich gut finde persönlich, ja, natürlich immer im Rahmen auch, ja, wir wollen uns ja nicht selber aufgeben, aber auch da eine geistliche Gemeinschaft anzustreben, wie kann denn das aussehen? Ja? Was würde man da träumen? Was können wir da einbringen oder was können wir vielleicht auch lernen? Auch das muss man ja mal so fragen. Ich war bis Dienstagabend, der Michael hat es schon angesprochen, nicht so ganz schlüssig, was heute Gott mir aufs Herz legt für diese Predigt hier. Und ich will das mal ganz zeugnishaft berichten. Ich hatte das Gott schon an dem Tag hingelegt. Das sagt, sprich einfach zu mir und auch an diesem Abend. Und Gott hat da ein Stück geantwortet an dem Dienstagabend, auch durch den Impuls von der Simone, gerade aus Epheser, diesen Text, ja, Epheser 3. Und da hat uns ja auch beschäftigt, was so Gemeinde ausmacht, was wir von Gott erwarten, ja, war ja Thema, ein Stück. Und da habe ich gedacht, das passt eigentlich sehr in das, was mich sowieso, also diese Fragen da stellen. Und da bin ich ermutigt, mit euch mal heute Morgen dieses Thema aufzugreifen, über das ich da in der Jakobikirche gesprochen hatte. Dort habe ich ja so eine Vorgabe gekriegt, 15 Minuten Predigt, ne? Und ihr kennt mich, da bin ich kaum mit der Einleitung fertig. Ja, und da steckt noch so viel in mir drin, was ich da sagen könnte, ne? Und habe das so ein bisschen mal entfaltet für uns heute Morgen. Also ich bin länger heute als Viertelstunde, ist das schlimm? Ja, und dass wir uns das einfach mal anschauen, wie gesagt, es beschäftigt mich auch ein Stück weit und möchte es gerne mit euch heute aufgreifen. Zu dem Thema Kirche träumen werden also verschiedene Abschnitte aus der Apostelgeschichte zur Grundlage angegeben. Ich finde das nochmal interessant, mal so manchmal auch bekannte Texte mal unter so einem Stichwort zu betrachten. Ja, da kommt man manchmal auch zu ganz interessanten Blickrichtungen so, ne? und Erkenntnissen, die man vielleicht sonst gar nicht so gesehen hätte. Und zwar also war für den ersten Teil des Themas Kirche träumen unter dem Stichwort Füreinander ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte 4 angegeben, nämlich die Verse 32 bis 37. Wir möchten das mal zusammen lesen und ich möchte euch mal bitten, dazu aufzustehen. Ja, nicht, weil das ein Ritus ist, sondern so ein bisschen, wenn der Herr spricht, dein Knecht hört. Ja? Irgendwie bin ich, ach, ich strick's falsch. So, ich lese aus Apostelgeschichte 4 ab Vers 32. Alle, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser und Äcker zu verkaufen. Und das Geld den Aposteln zu übergeben. Wir verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überbrachte das Geld den Aposteln. Danke. Soweit das Wort Gottes. Wie gesagt, es wäre mal ganz interessant, so zu fragen, ja, wie träumen wir Gemeinde? Und ich weiß nicht, wer von uns so Gemeinde träumt, wie das hier beschrieben ist, dass wir alles, was wir haben, verkaufen, ja, alles in die Gemeindekasse geben, ja, und dann gemeinsam daraus leben. Wäre das eine Option? Ja, ist das die Zukunft der Gemeinde? Zumindest war es die Vergangenheit. Ja, wie wir sehen, hier in Jerusalem, die haben das so gemacht. Und die Frage ist, hat uns was zu sagen? Ja, hat das eine Relevanz für uns? Ist das heute noch mehrheitsfähig? Ja. Ich will mal einsteigen ein bisschen in den Text, in dem ich mal so ein bisschen schaue. Der steht ja nicht für sich alleine hier. Ja, dieser Text, den wir gelesen haben, wer die Bibel dabei hat, kann immer mal reinschauen. Das ist gut, weil ich das ja nachher wieder wegnehme. Das steht nicht für sich alleine, sondern ist das Schlussstück eigentlich eines größeren Abschnittes von Lukas, der mal von diesen Anfängen der Jesusbewegung so berichtet in Jerusalem. Ja, das schließt also direkt an das Pfingstgeschehen an, da sind wir ja in der Zeit jetzt gerade, und geht so der Frage nach, wie konnte eigentlich aus einer Handvoll verängstigter Leute, die sich da versteckten in Jerusalem, dass sie nicht also auch da gefangen genommen werden, wie konnte aus denen eine Bewegung werden, die die gesamte Welt veränderte? Ja, und ich denke, das ist ja nicht uninteressant für uns. Da wird ja eine Dynamik und eine Kraft deutlich, die wir uns doch heute auch für Gemeinde wünschen würden, oder? Wenn wir das so lesen, das so wollten wir das doch auch. Und es ist ja möglich, denn damals ging es ja auch. Ja, und nicht nur für unsere Gemeinde, sondern auch für die Kirche in unserer Welt. Und so geht es mir jedenfalls. Und so betrachtet also Lukas in diesem größeren Abschnitt, das geht also im Kapitel 2 schon los, das Wer, das Wo, das Wofür und das Wie zu dieser ersten Gruppe von Jesus-Jüngern. Das Wo, ja, also wer gehört eigentlich dazu, von wem ist ja eigentlich die Rede, wenn wir von dieser Menge der gläubig gewordenen sprechen, ja, also die, die gläubig geworden waren. Sind es die, die da irgendwie hineingeboren werden, ja, also man könnte sagen, als Kind getauft vielleicht oder weil die Eltern schon so waren oder so, ne? Das sind ja Fragen, die sich heute stellen, oder die es aus irgendeinem Grund gut fanden, sich dieser Gruppe anzuschließen, das ist ja ganz cool, da will ich auch dazugehören und so weiter. Nein, sagt die Bibel hier, es sind die, die Gott hinzugetan hat. Ja, die, die Gott hinzugetan hat. Das sind nicht Leute, die sagen, oh, ich finde das cool und ich, ne, die können froh sein, wenn ich komme, sondern es steht mehrmals da, sie wurden hinzugetan. Und Gott hat sie hinzugetan, weil sie ihre Schuld vor ihm erkannt haben. Ja, es fuhr ihnen durchs Herz, wer sich erinnert. Ja, also, das hat sie angegriffen, hat sie bewegt, weil sie das vor ihm bekannt haben. Ja, wir haben unsere Schuld erkannt und wir glauben Jesus, dass er diese Schuld von uns nimmt, weil er dafür bezahlt hat. Das sind die, die dazugehörten. Sie wurden für ihr Bekenntnis da getauft. Ja, auf dieses Bekenntnis wurden sie getauft und empfingen Heiligen Geist. Das sind die Voraussetzungen, um dazuzuhören, die Menge derer, die gläubig geworden waren. Es sind die also, die ihr altes Leben in den Tod gegeben haben, die Brücken hinter sich abgebrochen haben, oft auch damals ja wirklich aus ihren Familien rausgeflogen sind, ja, wie das ja heute in der islamischen Welt oft noch ist. Ja, und die neues Leben in Christus empfingen. Ja, also Gemeinde besteht aus Menschen, die zwar noch in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sind. Ja, ihr kennt ja diesen Ausdruck sicher auch. Und hier wird deutlich, welchen Bezug das hat. Was sind die, die dazugehören? Wer? Dann wendet sich da Lukas der Frage zu, wo die Gemeinde ihren Platz hat. Und er zeigt uns, dass der Platz der Gemeinde in einer Welt der inneren und äußeren Not ist, der Defizite und der Unkenntnis über Gott. Kann man gut nachvollziehen in Apostelgeschichte 2. Da sehen wir also den Bericht über das Heilungswunder von Johannes und Petrus an dem Gelähmten an der Tempelpforte. Ne? Der eine oder andere kennt diesen Bericht. Ja, das schließt sich also direkt da an. Und dieser Gelähmte ist im Grunde der Inbegriff des in Not geratenen Menschen, ja, die also auf der Straße vor uns liegen. Ist nicht immer so offensichtlich wie bei dem Gelähmten, aber ja, die Welt besteht aus Menschen, die in innerer und äußerer Not sind. Manche erkennen es auch nicht so wie der Gelähmte dort. Ja, dieser Gelähmte ist schon äußerlich ganz außerstande für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Ja, deswegen muss er betteln. Ja, er fragt ja um Geld. Und alle gehen so interesselos an ihm vorbei, werfen ihm da so eine kleine Münze in seinen Hut, den er da sicher auch hat, wie das heute auch ist. Ja, und Lukas hat das sehr gut erkannt, das ist das Hilfsangebot der Welt. Ja, ich gebe dir Geld, mach was draus. Geld hilft bei allem. Das ist ja, das Angebot der Welt. Und das stimmt aber nicht, denn trotz Geld bleibt ja der Lahme lahm, oder? Hilft ihm ja nicht, wirklich. Johannes und Petrus, die machen den Unterschied. Ich finde es gut, ja, also ich sitze an der Tempelpforte und sehe, wie die Massen da vorbeiströmen hin und her. Und dann steht, also sie, also Johannes und Petrus, aber blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Die Gemeinde sieht die, die nicht gesehen werden. Das ist ihr Platz. In einer Welt, in der Menschen nicht gesehen werden, sieht die Gemeinde die Not der Menschen, die sie oft selber nicht mal sehen. Ja, das spiegelt also Gemeinde zur Welt wider. Die Ungesehenen sehen, den Hilflosen helfen. Nicht mit Geld, sondern lebensverändernd durch die Kraft Gottes. Die sagen ja, ne, also Geld haben wir nicht, können wir dir auch nicht geben, aber wir geben dir was anderes. Wir machen dich wieder lebensfähig. Ja, und Petrus schiebt dann für die fragende Menge, die das gar nicht versteht, die sich über das Wunder wundert, noch eine knackige Verkündigung hinterher. Das ist das Prinzip. Die Gemeinde fällt auf, weil sie hilft und dann erklärt sie es, indem sie Evangelium verkündigt. Dort ist also der Platz der Gemeinde, wo Menschen in Not sind und wo das Evangelium gehört werden muss. Wofür ist nun Gemeinde da? Was ist ihr Auftrag? Auch damit beschäftigt sich Lukas hier und hat das analysiert in dieser Gruppe da in Jerusalem. Geht es um christliche Lebensqualität, ja, damit alles besser wird, damit wir uns immer wohler fühlen? Oder geht es um sorgenfreies Hinpilgern in die himmlische Zukunft, ja, in angenehmer Gesellschaft, dass wir also ein bisschen da zusammen sind und dann gehen wir hin, bis Jesus dann wiederkommt? Ist das die Aufgabe der Gemeinde? Und das wird beantwortet in dem Abschnitt, also direkt vor unserem gelesenen Text, den wir schon in unserem Gebetsseminar mal angeschaut haben, wer sich erinnert. Ja, die Gemeinde kommt in Jerusalem unter Druck. Aufgrund dieser Verkündigung von Johannes und Petrus, die werden da weggefangen, ja, und ins Gefängnis gesteckt und werden vor den Hohen Rat und ihr dürft das nicht mehr und so. Die kommen also unter Druck. Verfolgung. Ja, von den Herrschenden wird also ihre Existenz, also die Existenz der Gemeinde und die Auswirkung nicht gern gesehen. Stellt sie selber auch in Frage. Ne? Und den Aposteln wird also Verkündigung verboten, sie werden inhaftiert. Und in dieser Situation, da betet die Gemeinde ja nicht um Verschonung und auch nicht um Bewahrung vor Verfolgung. Ach Herr, lass doch keine Verfolgung über uns kommen. Ja, erinnert euch, haben wir darüber gesprochen. Das ist nicht das Thema. Sondern das Thema der Gemeinde ist, in Verfolgung wollen wir Mut haben, trotzdem zu verkündigen. Wisst ihr, was ich zurzeit gerade wahrnehme? Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich nehme in den Medien verstärkt Christenbashing wahr. Ich weiß nicht, wie euch das auffällt, aber mir fällt das sehr auf. Ja, also da ist wieder von fundamentalen Christen die Rede. Und ich habe jetzt also mehrere Dokumentationen dazu gesehen. Sogenannte Aussteiger, die sonst wurde da also psychisch unter Druck gesetzt in den Kirchen und so weiter. Verfolgung zu, da dürfen wir uns freuen übrigens, ne? Weil immer in der Zeit der Verfolgung wächst Kirche. Um was beten wir dann? Ja, wofür sind wir da? Sind wir dazu da, uns zu schützen, ins Obergemach zurückzuziehen? Lass mal die Welt verloren gehen, Hauptsache wir sind auf dem Weg in die himmlische Heimat. Ja, oder sind wir nicht dazu da, unter Druck, in Verfolgung das Evangelium zu verkündigen? Ja, beschäftigen uns ja gerade mit der Offenbarung auch in der Bibelforum, hochspannend. Und genau da ist es ja auch Thema. Noch ist Zeit der Gnade. Ja, noch dürfen Menschen zum Glauben kommen. Auch wenn viele verstockt und verhärtet sind, das ist keine Frage. Aber wir als Gemeinde sind dazu da, zu verkündigen, den Weg zu weisen. Noch ist Rettung möglich. Davon berichtet Lukas auch, ja, in diesem Abschnitt, in diesem großen Abschnitt Anfang der Apostelgeschichte. Danach kommt es also zu dem Abschnitt, den wir gelesen haben, mit der Frage, wie haben Sie denn das gelebt? Ja, diese Dinge, die wir gehört haben, wie haben Sie denn das gelebt? Was zeichnete die ersten Christen aus? Welche Form und welches Wesen hatte denn das Miteinander? Ja, und das hat das ermöglicht, hat, dass sie also auch diese Ausstrahlung und diese Dynamik hat, dass der Herr täglich hinzutat, die gerettet werden sollten. So steht es in der Bibel, stimmt's? Der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Was wünschten wir uns das? Dass der Herr auch unserer Gemeinde oder was weiß ich, auch der Kirche hier täglich hinzutut, die gerettet werden sollen. Was ist das Geheimnis gewesen? Neben den Geheimnissen, die wir jetzt gerade schon gehört haben. Ich hoffe, wir haben den gelesenen Bericht noch im Ohr, beziehungsweise vielleicht vor Augen, im Handy, in der Handy-App oder in der Bibel. Er ist ja ziemlich bekannt, oder? Also jetzt dieser Abschnitt, um den es heute gehen soll. Ja? Also, dass die da alles zusammengeschmissen haben, das haben wir schon mal gehört. Ihr habt das im Ohr. Und ich würde mir, wie gesagt, fast wünschen, wir würden darüber mal ins Gespräch kommen. Wie haltet ihr so eine Lebensform? Ja, das ist ja fast kommunitär, was sie da gemacht haben. Und mich würde mal interessieren, was ist denn für euch so die Schlüsselaussage in diesem Abschnitt? Was macht da das Geheimnis aus? Ja, da gäbe es bestimmt ganz viele Antworten. Ja, was wohl das Wie des Miteinanders so kraftvoll gemacht hat, würde jetzt natürlich ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja, könnte das also die Tatsache sein, dass niemand mehr Wert auf das persönliche Eigentum gelegt hat? Ja, das ist ja schon Opfer, ne? Wenn man sagt, okay, ich gebe alles in die Gemeinschaftskasse und so. Das sticht uns bestimmt ganz besonders ins Auge hier. Ja, das reibt sich auch ein bisschen so mit dem, was wir als Gesellschaft erleben. Unsere Gesellschaft ist ja ausgerichtet auf das Wachstum des persönlichen Eigentums. Wir wollen ja dann auch immer mehr, ne? Und so wie überall Wachstum, auch da, ja, das prägt uns natürlich auch als Christen. Wir leben ja in dieser Gesellschaft. Es geht nicht an uns vorbei. Ja, es soll uns ja immer besser gehen und so unseren Kindern soll es immer besser gehen. Oder es ist die Tatsache, dass sie alles geteilt haben. Schon auch anzuerkennen, ne? Dass nicht persönliche Leistung darüber entscheidet, was jeder zur Verfügung hat. Ja, sondern dass es völlig unabhängig, da jeder bekam, was er gebraucht hat. Auch da haben wir vielleicht ein Problem damit, weil wir eine Leistungsgesellschaft sind, ja, und dann sagen, ah, und dann gibt es ein paar Schmarotzer, die hängen sich in die soziale Hängematte und andere müssen für die mitarbeiten und nimmt dann wirklich bloß jeder das, was er braucht oder nimmt er sich nicht mehr, wie kann denn das funktionieren? Solche Fragen bewegen einen da vielleicht, oder? Weil uns das prägt, unsere Gesellschaft. Wie regelt man das? Oder beeindruckt uns die Vollmächtigkeit der Apostel? ja, mit der sie Jesus verkündigten, Zeichen und Wunder taten. Ist das vielleicht die Schlüsselstelle hier? Und würden wir uns das nicht auch wünschen, jetzt rauszugehen und zu sagen, Mensch, hier, jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, fange ich weg und dann wird hier ein Wunder getan. Ja, weiß nicht, wäre schön, oder? Ja. Begeistert uns vielleicht auch die Bereitschaft, mit der die erste Gemeinde damals auch bereit war, ihre Mittel einzusetzen, um Bedürftigen zu helfen. Die haben das ja über den Rahmen der eigentlichen Gruppe hinaus getan. Ja, das hat ja einen Ruf ausgemacht, dass sie also die Armen versorgt haben. Natürlich die, die zu ihrer Gruppe gehörten, aber auch darüber hinaus. Ja? Suppenküche, was weiß ich, was sie da alles gemacht haben, Kleiderstube und so. Begeistert uns das? Also ganz viele Ansätze, über die man hier nachdenken kann. Was hat diese Gemeinschaft so geistlich, so kraftvoll gemacht? Ja, wie haben sie es gelebt? Ich bin heute in der glücklichen Lage, euch das sagen zu können, was ich für die Schlüsselaussage dieses Textes halte. Michael hat es schon verraten. Die also an Jesus glaubten, waren ein Herz und eine Seele. Das war die Schlüsselaussage dieses Textes. Für mich. Ja, also wie gesagt, ja, gut mal ins Gespräch zu kommen. Meiner Meinung nach enthüllt hier Lukas ein allgemeingültiges geistliches Prinzip. Ja, was Gemeinde kraftvoll macht. Damals in Jerusalem wurde das eben so gelebt. Ja, wie die, dass sie eben alles zusammengegeben haben, das war Ausdruck ihrer Liebe, das war Ausdruck ihres Miteinanders. Ja, sie also teilten dann alles und niemand hat mehr gesagt, das gehört mir und das gehört ihr nicht und so. So haben sie es damals gelebt. Man kann das auch anders leben und in den späteren Gemeinden, das wissen wir aus den neutestamentlichen Briefen, ist es auch anders gelebt worden. Ja, das hat aber nicht daran Abbruch getan, dass die trotzdem ja, sich geliebt haben, also vielleicht in Korinth, da sah es ein bisschen wild aus, aber ja. Man kann es auch natürlich anders leben, aber entscheidend für die missionarische Kraft und die positive Ausstrahlung dieser Jesusgruppe, hier wie dort und auch vielleicht heute, scheint mir ihre bedingungslose Einheit und Einigkeit zu sein. Einheit und Einigkeit. Wir gehören zusammen. Wir sind aufeinander angewiesen. Ja, wir sind absolut loyal. Keiner sieht auf den anderen herab. Ja, all diese Dinge. Und es ist die Frage, wie kommt man dazu? Wie kommt man zu so einer Einheit, ein Herz und eine Seele zu sein? Das ist schon ein Anspruch, oder? Das ist schon ein Anspruch, ja. Können wir das auch so erreichen? Können wir das heute erreichen, so in Einheit zu sein? Das hat ja auch ganz viel mit Ertragen zu tun, auch, ne? Aushalten manchmal. Dürfen wir noch diese Auswirkung, ja, diese Ausstrahlung in unsere Gesellschaft erwarten, die die damals hatten? Dürfen wir das noch erwarten? Ja, auch mit großer Kraft die Auferstehung unseres Herrn zu verkündigen, wie das die Apostel damals taten. Und der Schlüssel könnte sein, damals wie heute, ein Herz und eine Seele. Wir dürfen ja mal fragen, was bedeutet denn das eigentlich? Ne? Das sagt man vielleicht so hin und dann, ja, das wäre mal gut, wie untersetzt man das? Ein Herz und eine Seele, was bedeutet das? Ja, das wäre mal so ein Punkt, den man mal gemeinsam tun könnte. Manchmal hört man ja davon, das heißt, alle sollten in einer Kirche vereint sein, so eine Megakirche. Ne? Also alle, ich meine zusammen, ja, solche Träume gibt es ja auch. Ja, aber wenn man sich den Text mal anschaut, also ich habe da extra mal im Grundtext geguckt, also von Apostelgeschichte 2 bis 4 ungefähr, da ist eigentlich nie der Begriff Gemeinde, also Ekklesia, ne, oder auch Kirche genannt, nie. Worum es da geht, das ist Koinonia, Gemeinschaft, oder die Menge der gläubig gewordenen eben, oder die des Weges sind, ja, so in den, Apostel, in den Briefen dann, die des Weges sind. Aber in solchen Kategorien wie Gemeinde und Denomination und diesen anderen, haben die überhaupt nicht gedacht. Ja, die kamen zusammen, weil sie Jesus geliebt haben, weil sie gläubig geworden waren. Ja, egal, ob der eine dieses oder jenes anders sah. Ne, das war die Grundlage. Ich gehöre zu Jesus und dann gehöre ich dazu. Und du gehörst zu Jesus, dann gehörst du auch dazu, weil du Jesus lieb hast. Darüber hinaus war es nicht wichtig. Man muss natürlich sehen, also wenn man sich mal reindenkt, die waren ja auch nicht so homogen, ja, sondern das war eine ganz bunte Truppe. Das waren ja einheimische Juden, also die da aus Jerusalem oder aus dem Umfeld kamen, aus Galiläa und so weiter, ne? Also wie die Apostel zum Beispiel, ne? Die waren ja dort aus dem Heiligen Land, würden wir heute sagen. Gewisserweise geprägt, auch vom Tempelgottesdienst und so weiter. Dann waren ganz viele Diaspora-Juden, also Juden, die von Spanien bis Kleinasien ja, dorthin kamen, ja, dort zum Glauben gefunden haben. Oder auch Leute, sowas gab es damals auch schon, so eine Art Pensionäre, die am Lebensende dann am Tempel leben wollten und so. Ne? Also die kulturell ganz anders geprägt waren, auch die gehörten dazu. Es gehörten Witwen dazu, es gehörten Waisen dazu, Soldaten, Bauern, was weiß ich, Fischer, all diese. Also völlig bunte Truppe ist das gewesen. Also nicht anders als wir heute. Da kann man nicht sagen, die waren alle gleich. Sondern die waren durchaus auch sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Ansprüche. Wir sehen das in Apostelgeschichte 6, ne, wo die sich dann ein bisschen zoffen. Ja, also wo es dann nicht so, also wo es dann noch zum Konflikt kam aus diesen Gründen. Und trotzdem wird gesagt, ein Herz und eine Seele. Ja, weil die Frage ist, was ist denn wichtiger, die Unterschiede oder das Gemeinsame? Was ist wichtiger? Was ist mir wichtiger? Bei meinem Bruder, bei meiner Schwester. Das, was uns verbindet oder das, was unterschiedlich ist. Und was lasse ich die Gemeinschaft prägen, die ich mit dem anderen lebe? Die Unterschiede oder das Gemeinsame? Mal so Fragen, ne, die mich wirklich beschäftigen. Jedenfalls geht es hier nicht um Institution oder Organisation, sondern es geht um Organismus. Der Leib Christi. Wir sind zusammen, weil wir zu Christus gehören. Und Paulus schreibt das ja alles schon, ja? Also, ja, dass das unterschiedlich ist. Der Arm ist nicht der Fuß und der Zeh ist nicht der Daumen und so weiter. Und trotzdem funktioniert es. Ja, kann es ja funktionieren. Durch den, der uns zusammenhält. Ja? Also ein Leben in der Liebe zueinander, ein Herz und eine Seele, der gegenseitigen Vergebung auch, das ist ja ganz wichtig, Vergebung, vergebungsbereit zu sein, auch Vergebung annehmen zu können. Sonst geht sowas gar nicht. Ja, das einander höher achten als sich selbst, erinnert gerne an Philipperbrief, die Gesinnung, die in Christus Jesus war. Ein Herz und eine Seele zeigt darüber hinaus eine tiefe Verbindung untereinander und miteinander. Ich will das. Ich möchte Gemeinschaft mit dem anderen. Ich lasse die nicht in Frage stellen durch irgendwelche Erkenntnisse oder was weiß ich auch immer. Oder Kleidungsstil oder Musikgeschmack oder was auch immer da heute angeführt wird. Oder auch rituelle Bedürfnisse, sowas gibt es ja auch. Es ist mir nicht egal, wie es dem anderen geht, was ihn bewegt, was ihn sorgt, was ihn freut. Seine Not ist meine Not und seine Freude ist meine Freude. Lasse ich mich darauf ein? So sage ich, ne, wenn irgendwas ist, besser du als ich. Ne? Also bei Not. Ich kann das nicht aushalten, wenn meine Schwester oder mein Bruder in Christus leidet. Also nicht in Christus leidet, sondern mein Bruder in Christus, wenn der leidet. Ich kann das nicht aushalten. Das geht mich was an. Da will ich helfen. Und vor allem, dass wir wissen, wir sind alle im gemeinsamen Ziel einig, dass wir auf dem Weg in die himmlische Heimat sind und möglichst viele Menschen da mitnehmen wollen. Ja, unser Zug in den Himmel ist ja auf Vervielfältigung angelegt. Ja, wir wollen uns einig sein. Wir sind auf dem Weg hin in eine bessere andere Heimat und wollen Menschen mitnehmen. Und das gilt natürlich zuerst für die Ortsgemeinde, so wie das heute eben ist, ja, dass man hier als Gemeinde ein Herz und eine Seele ist. Aber ich denke auch darüber hinaus muss das möglich sein. Es muss möglich sein, ja, mit Christen anderer Denomination, ja, Gemeinschaft zu leben, auch da mitzuleiden, mitzufreuen, ja, diese Gemeinschaft sich hinein zu integrieren, die Offenheit zu haben. Ja, wenn es jemand ist, der Jesus liebt, nicht weil er einen Eintrittsschein hat, sondern wenn es jemand ist, der Jesus liebt, dann muss auch da ein Herz und eine Seele möglich sein, vom Grundsatz her. Und sollte und kann auch. Ja, völlig egal, welcher Name da an der Kirchentür steht erstmal. Und ich denke, dazu ist es gar nicht nötig, dass wir immer alles gleich sehen und erkennen. Ja, wie gesagt, in Jerusalem waren die Christen noch unterschiedlich. Und trotzdem haben die das hinbekommen. Das Zeugnis war, sie waren ein Herz und eine Seele. Ja. Wir sind unterschiedlich. Und das muss man ja auch mal sehen. Wir sind ja nicht deswegen unterschiedlich, weil wir dem anderen einen reinschenken wollen, ne, sondern weil Gott uns unterschiedlich gemacht hat. Ja, Gott hätte das ja anders machen können. Der hätte alles so wie ich. Das wäre schön, ne, wenn alle so wären wie ich. Da würde ich mich sowas von wohl fühlen. Ja, okay, vielleicht hätte es auch Probleme, aber egal. Jedenfalls hat es Gott offensichtlich anders gewollt, oder? Gott hat es anders gewollt. Du bist anders als ich. Und das ist kein Ärgernis, sondern es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Und es ist eine Frage, wie sehe ich das? Sehe ich es als Ärgernis oder sehe ich es als Geschenk? Wirklich, das ist was uns, aus uns herauskommt. Und ich sage, wenn die doch nur so wären wie ich und alle so sehen würden wie ich, da könnten wir Gemeinde leben. Ne? Dann ist das ja ein Problem, was ich in mir habe. Wenn ich aber sage, es ist so toll, dass wir so unterschiedlich sind, ne? Weil ich rede eben eher einen Akademiker an oder ich einen Bauer oder andere Erding-Akademiker, ja, ich mache mich mal demütig. Ja, dann ist das doch toll, oder, dass das so geht. Vielfalt ist ein Geschenk Gottes, ja, und nicht der Störfall. Wirklich damit beginnt es, dass ich das akzeptiere und annehme. Und dann entwickelt sich manchmal Gemeinde, vielleicht auch anders, als ich das mir jetzt vorgestellt habe, ne, so in meinen Träumen. Ja, und das ist eben gut, wenn man zusammen träumt. Ja. Und das Ziel ist, ein Herz und eine Seele zu sein, das zu ermöglichen durch das, was ich einbringe. Durch meine Offenheit für dieses Phänomen. Die Frage ist, kann das gelingen? Ich glaube, ich bin eine Folie zu weit, das ist egal. Kann das gelingen? Ja? Kann uns das gelingen und kann das heute noch gelingen? Ich denke, wichtig wäre das, und träumen darf man es allemal, ja, dass uns auch unser Ort von außen so wahrnimmt. Wenn hier die Fenster offen sind und die kommen unten vorbei und hören hier Geschrei und Gezank, ne, sagen die bestimmt nicht, oh, da muss ich mal hin, da ist es toll. Ja. Aber wenn sie natürlich liebliche Töne, ja, hören, dann haben sie vielleicht mal Interesse dran. Ja. Unsere Erfahrung sagt da bestimmt, das kann nicht klappen. So, ne? Also wir haben ja auch manche Jahre Erfahrung auf dem Buckel, kann nicht klappen. Und wer mal so in einem Verein war, vielleicht sogar in einem Vereinsvorstand oder so, ne? Sportverein, Kegelverein, Kaninchenzüchterverein, was weiß ich, ne? Der hat da eine Menge Elend erlebt, an Eitelkeiten und an was weiß ich. Ja. Man muss doch sagen, auch in den Kirchen und Gemeinden läuft nicht immer alles so, wie es sein sollte. Unsere Erfahrung sagt uns da, also da bin ich aber abgelöscht. Ja. Aber wer zum Glauben an Jesus gekommen ist, und das ist die gute Nachricht, der darf sich ja von Jesus verändern lassen. Es geht ja gar nicht um das, was wir können und das wir bringen. Ja, darum, so schreibt es Paulus, oder sagt es auch den Christen in Korinth, die ja nur wahrliche Probleme hatten, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wie ernst nehmen wir das eigentlich? Dass Christus uns verändert. Weg von unseren Befindlichkeiten, ja, weg von unseren Ärgernissen, weg von unseren Ansprüchen an die anderen, ja, dass Gott auch unseren Charakter damit ändert, unser inneres Sein, dass ich von beziehungsunfähig zu beziehungsfähig werde. Ja, und immer, wenn ich merke, es reibt sich irgendwo, dann muss ich sagen, also irgendwie ist meine Beziehungsfähigkeit hier noch nicht so ausgeprägt. Ja, ist es normal. Ja, aber wir haben ja einen Weg, wo wir hingehen können. Herr, du hast mich doch neu gemacht. Das will ich in Anspruch nehmen. Ja, und das will ich, dass sich das auch zeigt. Ja, und dass ich da auch über meinen eigenen Schatten springen kann, dass ich überwinde das, was in mir ist, als menschlich und fleischlich. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Christus will uns beziehungsfähig machen in der Gemeinde, dass wir werden wie ein Leib, ein Herz und eine Seele. Gottes Kraft kann und wird uns verändern. Amen. Amen. Und Christus hat das durch seinen Tod, hat uns durch seinen Tod und seine Auferstehung neues Leben gegeben. Amen. Das ist doch nicht nur ein Spruch. Das ist doch etwas, was wir zutiefst glauben und glauben wollen. Ja, und was wir ihm auch zutrauen. Und er hat uns dadurch fähig gemacht zu einem Herz und einer Seele. Also ganz prinzipiell. Ja, das ist eine Arbeit, das ist ein Kampf. Ein innerer Kampf jetzt, nicht miteinander, sondern ein innerer Kampf in mir. Ich will diesen Schritt gehen. Es soll nicht an mir liegen, ja, wenn und die Gemeinde wie so eine Horde Schimpansen ist. Warte mal im Zoo, wenn da gefüttert wird bei Schimpansen. Das meine ich. Es soll nicht an mir liegen. Ich möchte mich Jesus hingeben. Ich möchte, dass er mich verändert, dass dieses neue Leben sich in mir entfaltet. Das eine ist der geistliche Zuspruch, ja, wir sind das. Das andere ist der Anspruch, wir sollen da hineinkommen. Das Ziel ist, ein Herz und eine Seele. Und das Ziel ist, ein Herz und eine Seele zu sein, damit die Gemeinde Vollmacht hat und Ausstrahlung. Oder? So lese ich es hier jedenfalls in der Apostelgeschichte. Und deswegen, wer neu gemacht ist, wer beziehungsfähig gemacht ist, der muss sich nicht mehr um sich selbst sorgen, oder? Der muss nicht mehr sagen, ich muss was für meine Rente ansparen und da habe ich für den anderen nichts mehr. Denn für uns ist doch gesorgt, oder? Der Herr sorgt für uns. Was auch immer hier geschieht, also materiell, ne, aber auch natürlich in unserer ganzen Lebensfrage, was immer hier geschieht, wir haben eine Heimat bei Gott. Und wenn wir hier in Knast kommen und wenn wir hier, was weiß ich, im Kopf kürzer gemacht werden, im allerschlimmsten Fall, und die standen ja vor dieser Alternative, wir haben doch eine Heimat. Unsere Zukunft ist doch sicher. Die ist doch nicht davon abhängig von meinem Kontostand, ja, oder von meiner Autogröße oder was weiß ich. Und das setzt uns frei, dass unsere Zukunft geklärt ist. Das setzt uns frei, für andere da zu sein. Amen. Und das setzt uns zuerst dafür frei, ohne Furcht und ohne Scham zu den Menschen, die Jesus nicht kennen, von ihm zu sprechen. Dazu setzt es uns frei. Wir müssen keine Angst mehr haben. Ja? Jesus sagt ja mal, sorgt euch nicht für den, der euch töten kann, sondern sorgt euch oder habt Furcht vor dem, ja, der entscheiden kann, wo ihr euer ewiges Leben verbringt. Das klingt ja so ein bisschen an. Wir müssen keine Angst mehr haben, keine Furcht, keine Scham. Manchmal ist es auch Scham, oder? Wenn ich jemand erzählen muss, also da hat eine Jungfrau ein Kind geboren und so. Das erzählen wir am Abiturienten. Müssen wir aber nicht mehr haben, denn Christus hat uns gerettet, unsere Zukunft ist klar. Und wenn uns jemand verspottet, na und? Wir haben Lohn bei ihm. Dazu setzt es uns frei. Und wir dürfen den Menschen vom ewigen Leben berichten, dass sie es empfangen dürfen. So haben sie es damals in Jerusalem getan. Das ist durch Zeichen und Wunder begleitet worden. Das haben sie Gott zugetraut, ja, dass er das tun kann. Und es setzt uns zum anderen frei, dass wir uns gegenseitig unterstützen, weil ich das eigene nicht mehr festhalten muss. Ich muss mir nicht mehr sagen, das ist jetzt meine und das ist deine. Ja, und da müssen wir mal schön trennen. Die haben es eben damals gelebt, indem sie eine gemeinsame Kasse gemacht haben. Wir leben es heute so, wir machen einen Brunch, jeder bringt was mit und sagt, isst du von meinem und ich esse von deinem. Das ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Ja. Also wer was brauchte, der konnte es bekommen damals, denn die, die es hatten, hielten das nicht fest. Ja, die haben gesagt, Jesus kommt sowieso wieder, ja, greif mal einem nackten Mann in die Tasche. Das macht nicht viel Sinn. Und wer sich von Gott versorgt weiß, der braucht sich dann auch nicht an nichts Materielles mehr zu klammern. Ich finde es schön, wie Paulus das ausdrückt im Brief an die Philipper. Ob ich nun wenig oder viel habe, Beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das heißt im Grunde, ich schaue von mir weg. Ich kümmere mich nicht darum, wie es mir geht, sondern ich kümmere mich darum, was Gott mir gesagt hat. Und ich kann bei allem, mit allem kann ich leben. Deswegen bin ich frei, anderen zu helfen, mich auf andere einzulassen, zu schauen, was brauchen die. Das ist die Grundlage für ein Herz und eine Seele. Zu fragen, was braucht der andere? Was hilft ihm? Und das bedeutet, wer zur Menge derer gehört, die an Jesus gläubig geworden sind, ja, so sagt es in Übersetzung, finde ich eine gute Beschreibung, die Menge derer, die an Jesus gläubig geworden sind, wer dazugehört, ja, wie hier in der Apostelgeschichte, dem ist wichtig und es fällt ihm auch nicht schwer, das eigene zur Verfügung zu stellen. Und ich halte es nicht fest. Ich gebe es Gott und unserer Gruppe hier, unserer Gemeinde zur Verfügung, damit anderen geholfen wird, ja, damit wir das Potenzial haben, denen, die mitglauben, zu helfen, die in Not sind, aber auch darüber hinaus etwas zu tun. Das kann man so tun, dass man alles zusammenschmeißt, wie damals oder auf andere Weise. Das Geheimnis ist die innere Einheit, ja, Jesus als Retter bekannt zu machen und dadurch der Gnade Gottes Raum zu geben. Gnade Gottes zu verkündigen den Menschen, die sie nicht kennen. Ja, wenn wir uns da einig sind und sagen, das ist das Wichtigste. Alles andere ist zweitrangig. Ja, ob ich mit gefalteten Händen bete oder mit erhobenen Händen, ja, ob ich dieses so tue oder das andere so tue, das ist alles zweitrangig. Das Wichtige ist, das, was uns verbindet. Christus hat uns neu gemacht, er hat uns beauftragt, ja, sein Evangelium zu verkündigen. Und das tun wir gemeinsam. Und das ist diese Einheit, die zum Herzen, zu einem Herz einer Seele führt. Vielleicht darf ich euch heute Morgen, ich darf fast sagen heute Mittag, mal die eine oder andere Frage mitgeben, ja, fürs persönliche Nachdenken und Mitdenken. Das erste ist, bin ich dazu bereit, also ich ganz persönlich dazu bereit, dass alle, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, ein Herz und eine Seele werden? Bin ich dazu bereit, das einzubringen, das zu bejahen? Ja, ich will mit allen, die an Christus glauben, ein Herz und eine Seele sein. Ja, das ist eine Frage, gebe ich mal zum persönlichen Nachdenken. Ja, ich meine, es ist ja schnell beantwortet, ne? Klar steht in der Bibel, und so, aber mal, was es auch bedeutet, ja, dass man darüber nachdenkt. Also ist die Frage, bin ich dazu bereit? Und wenn ich das bejahe, diese Frage, wie könnte ich dazu beitragen, dass es dazu kommt, dass das Gegenwart wird? Was ist dann mein Part? Was muss ich vielleicht Jesus hingeben, damit es diesen Prozess nicht mehr behindert oder verhindert? Was darf ich Jesus hingeben, damit es noch viel stärker in mir zur Geltung kommt? Also das Negative abgeben und das Positive auch verstärken lassen. Das Ziel der Menge der gläubig gewordenen ist die vollständige Verkündigung, die vollmächtige Verkündigung des Evangeliums. Darum geht's. Dazu ist diese innere Einheit, auch in Vielfalt, dringend nötig. Jesus möchte sie und er kann sie geben. Amen. Er kann sie geben. Also liegt es ja nicht an ihm, wenn es da manchmal knirscht. Und wir wollen von ihm empfangen, was dazu nötig ist. Da mache ich Mut dazu. Ja, erstmal einzusehen, zu bekennen, okay, wir haben da Defizite, das eine oder andere. Damit fängt es ja immer an. Und sagen, Herr Jesus, wir wollen das überwinden und wir wollen dahin kommen, was du für uns hier als Gemeinde, als Ortsgemeinde, also freikirchliche Christengemeinde, was wir dazu brauchen, was wir auch vielleicht in der Verbindung mit unserer evangelisch-lutherischen Gemeinde hier brauchen und darüber hinaus. Das ist ein Gebet. Das ist ein Hingeben. Dazu mache ich Mut. Amen.